Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Vorbereitung braucht Zeit. Auch wenn Menschen unterschiedlich sind, es gibt spontanere und strukturiertere. Einige brauchen längere Vorbereitungszeiten, überlegen schon ganz lange vorher der nächste Urlaub, die nächste größere Feier, der nächste Besuch. Oder einfach nur die Plätzchenbackaktion zu Hause. Andere lassen das auf sich zukommen. Es wird schon klappen, irgendwie. Meine Frau macht gerne Listen. Und manchmal kommt sie mit einer Liste an von einem Ereignis, das noch so weit weg ist, da kann ich noch gar nicht dran denken. Ich bin da eher etwas spontaner. Wir alle brauchen aber Zeit, wichtige Dinge vorzubereiten. Am allerdeutlichsten bei einem der größten Feste unseres Lebens, bei der Hochzeit. Die allermeisten planen Monate, wenn nicht Jahre vorher. Wie war das bei Ihnen? Manche setzen den Termin über ein Jahr vorher fest, buchen die Kirche, den Feierort, Gästeliste, Schmuck, Kleidung und, und. Und das Schöne beim Planen ist, die Vorfreude steigt. Man hat auch innerlich sich Zeit vorzubereiten, innerlich einen Weg zu gehen. Nicht nur das Äußerliche will geplant werden, auch das Herz muss mitgenommen werden. Und ich meine, bei der Schwangerschaft ist es ähnlich. Gott hat es so eingerichtet, dass man ungefähr 9 Monate Zeit hat. Und das ist gut und wichtig. Man muss so viel planen, vielleicht umziehen, Kinderzimmer herrichten. Man braucht unglaublich viele Dinge, Kinderbett, Kinderwagen, Windeln, Wickeltisch. Aber auch innerlich braucht man Zeit. Auch hier muss das Herz mit. Wir sind bald zu dritt. Es wird sich viel ändern. Und die Freude hat Zeit zu steigen, die Erwartung, die Spannung. Und so ist es bei vielen anderen Dingen auch. Vorbereitung braucht Zeit, äußerlich und innerlich. Und bei geistlichen Dingen in Bezug auf Gott auch. Das Kirchenjahr ist ja so strukturiert. Die Tradition gibt uns Vorbereitungszeiten an die Hand, damit wir uns auf die wichtigsten Feste, auf Weihnachten und Ostern vorbereiten können. Vor Ostern liegt eine 7-wöchige Passionszeit, die Fastenzeit. Und vor Weihnachten liegt die Adventszeit, auch eigentlich eine Bußzeit, deshalb ist das hier, das soll zumindest violett sein. Und früher war die Adventszeit auch 7 Wochen lang, deshalb beginnt ja am 11.11. der Karneval. Und die ganzen Plätzchen- und Lebkuchentraditionen haben da auch eine Wurzel. Und der Gedanke ist, Gott tut etwas so Großes, etwas so Gewaltiges und Tiefes, dass wir uns jedes Jahr immer wieder neu mit Leib und Seele darauf vorbereiten müssen. Vorbereitung braucht Zeit. Denn ansonsten verpasst man was Wichtiges. Kennen wir auch bestimmt alle. Da ist eine tolle Feier oder ein besonders schöner Moment, aber der Kopf war so voll mit anderen Dingen, man konnte den Moment gar nicht wirklich genießen, gar nicht wirklich würdigen. Im Nachhinein denkt man, ich war gar nicht bei der Sache. Und ich glaube, dass das an Weihnachten auch schnell passieren kann. Man hat so viel im Kopf, so viel zu organisieren, so viel Schönes und auch manchmal Schweres, so viel zu machen und zu tun und plötzlich ist Weihnachten vorbei und man denkt, das war's schon. Und man verpasst innerlich, um was es eigentlich geht. Was Gott tut, denn das ist das Entscheidende. Nicht das, was wir tun, sondern was Gott tut. Und deshalb gibt es die Adventszeit. Und das ist also mein erster Gedanke. Nimm dir dieses Jahr Zeit für die Vorbereitung. Nicht nur fürs Plätzchenbacken und Tannenzweige hinlegen, sondern bereite dein Herz, deine Seele auf Weihnachten vor. Wer jetzt denkt, oh nein, jetzt muss ich noch mehr machen, muss nicht sein. Ich habe ein kleines Büchlein, das heißt, tu nichts, Weihnachten kommt von alleine. Und da geht es darum, dass man nichts tut und sich dadurch vorbereitet. Weniger tut, mal Zeiten der Ruhe hat, weniger Plätzchen backen, weniger Veranstaltungen besuchen, weniger Karten schreiben, weniger Geschenke packen, weniger Termine, dafür mehr singen und beten und lesen, mehr Stille, mehr Gott ins Leben lassen. Also, vielleicht ist es ja für diese Adventszeit möglich, dass wir uns Zeit nehmen zum Vorbereiten. Drei inhaltliche Gedanken dazu, die sich an dem Titel des Adventsliedes, das wir danach auch singen, Nun komm der Heiden Heiland, anlehnen. Ich möchte diese drei großen Worte, komm der Heiden Heiland, anschauen. Ich beginne mal mit Heiden. Also erstens Heiden. Der christliche Glaube beginnt damit, dass wir erkennen, dass wir Heiden sind, gottlos und dass das ein Problem ist. Es gibt auch in den letzten Jahren Kampagnen, die lauten gottlos glücklich. Gibt es ein Buch, Initiativen. Wir schaffen es ohne Gott ziemlich gut. Wir brauchen Gott nicht. Aber ein Blick in die Welt zeigt doch eigentlich das Gegenteil, oder? Also ich meine, sind wir denn alle gottlos glücklich? Ist unsere Welt gut? Müsste man nicht eher sagen, wir sind gottlos unglücklich? C.S. Lewis, der englische Laientheologe, begann seine Argumentationen immer damit, dass er sagte, bevor wir über Gott sprechen, also die Lösung bieten, müssen wir erstmal darüber nachdenken, wo das Problem eigentlich liegt. Sonst macht ja die Lösung keinen Sinn. Wenn alles gut wäre, bräuchten wir Gott nicht. Lewis argumentiert mit dem Naturrecht und er sagt, es gibt ein Rechtsempfinden quer durch alle Zeiten, quer durch alle Naturen, darüber, dass es irgendwas gibt, was richtig und was falsch ist. Und es variiert. Aber es gibt so etwas, Treue, Verantwortung, Ehrlichkeit, Anstand. Es gibt Werte. Und es gibt die Erkenntnis, wir halten uns nicht dran. Eigentlich wüssten wir, was gut ist, aber wir halten uns nicht dran. Und das zieht sich durch alle Kulturen, eine Diskrepanz zwischen dem, was wir als Anspruch haben und als Wirklichkeit. Bis hin zur modernen Klimadiskussion. Wir wüssten, was richtig ist, aber wir tun es nicht. Und dadurch machen wir Menschen die Welt kaputt und uns gegenseitig auch. Ein Problem, dass wir Heiden sind, dass wir gottlos unglücklich sind. Und das ist nicht ein materielles Problem, das resultiert daraus, sondern es ist ein menschengemachtes Problem. Und es gibt viele Wörter, die das beschreiben. Egoismus, Machtmissbrauch, Gewalt, Unterdrückung, Herrschaft. Irgendwie schaffen wir es alleine nicht, obwohl wir es besser wissen. Und wir werden schuldig an uns und unseren Mitmenschen, an dieser Welt, an Gott. Also bevor wir Advent feiern, müssen wir erst einmal zugeben, dass wir es als Heiden, als Menschen alleine nicht schaffen. Wo leidest du in deinem Leben unter der Abwesenheit von Gott? Wo erlebst du Leid und Verzweiflung, Hilflosigkeit, Versagen, Schuld? Wo bist du erschöpft und frustriert? Schaffst es alleine nicht. Advent beginnt damit, dass ich sage, ich schaff's alleine nicht. Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich, Gott. Vielleicht sagen Sie diesen Satz in den nächsten Tagen und Wochen mal öfter. Und dann kommen wir zum zweiten Schritt. Gott sagt, das weiß ich doch. Und deshalb sende ich dir einen Heiland. Also erstens war Heiden, zweitens ist Heiland. Ich muss gestehen, dass ich dieses alte Wort Heiland mag. Ist ja althochdeutsch und meint jemand, der Heil bringt. Ein Heiland, ein Heilsbringer, ein Retter. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass Jesus nicht einfach nur ein netter Kerl ist, sondern dass er ein Retter ist. Er bringt Heil. kommt in all den Adventsliedern vor, die wir auch schon gerade eben gesungen haben. Und es ist ein Unterschied. Wenn man in Not ist, wenn es schwierig wird, dann ist es schön, wenn man mitfühlende, nette Menschen um einen herum hat. Aber eigentlich braucht man jemanden, der hilft. Man stellt sich vor, Sie kommen zum Arzt und bekommen eine Diagnose Krebs. Bösartig. Der Arzt sitzt neben ihm am Bett. Und jetzt ist es toll, wenn er mitfühlend ist und sagt, ich verstehe Ihre Angst. Ich fühle mit. Es ist wirklich schlimm. Aber mal ganz frei herausgesagt, das nützt eigentlich nicht viel. Das ist zwar besser, als wenn jemand nicht mitfühlend ist, aber es hilft nicht. Ich brauche einen Arzt, der sagt, die Diagnose ist ernst, aber ich habe schon mehrere solcher Operationen durchgeführt. Heilung ist möglich. Ich helfe Ihnen. Wenn ich in der Nordsee schwimmen gehe und von einer Strömung erfasst werde und meine Kraft nachlässt und mir wird auf einmal schlagartig klar, ich schaff's alleine nicht zurück ans Ufer. Mein Onkel hat mal so eine Situation erlebt. Der wäre alleine nicht mehr zurückgekommen. Dann brauche ich keine Rettungswache, die am Ufer steht und sagt, wir sehen Sie, wir verstehen Sie. Sondern da brauche ich jemanden, der sagt, halten Sie durch, ich springe ins Wasser und rette Sie, ich bin gleich da. Wenn ich in Not bin, brauche ich einen Rettungsschwimmer, einen Retter, der unter Einsatz des eigenen Lebens zu mir ins Wasser springt und mich abschleppt und ans Ufer bringt. Ich betone das, weil wir aus Jesus oft einen netten Kerl machen, einen mitfühlenden, lieben, sympathischen Freund. Und das ist ja nicht schlecht, aber in den Tiefen des Lebens und in den Abgründen dieser Welt brauchen wir mehr als einen Sympathikus. Wir brauchen ein Heiland. Und Jesus, der Sohn Gottes, springt aus dem warmen, heilen Himmel in meine dunkle und kaputte Welt, um mich zu retten. Unter Einsatz seines Lebens. Es kostet ihm sein heiliges, kostbares Leben. Und er rettet mich. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Aber wovon rettet Jesus denn? Luther formuliert das mit diesen alten Worten, Jesus rettet von Sünde, Tod und Teufel. Sünde, Tod und Teufel. Da müsste man jetzt eine ganze Predigtreihe drüber machen. Ich gehe da nur ganz kurz drauf ein. Jesus befreit von Sünde, von den Verstrickungen, von der Schuld, die an mir klebt und an mir haftet und die mich lähmt und hält und niederdrückt. Und er schenkt mir einen Neuanfang, ein Herz, das Gutes tun will und kann, Liebe und Frieden, Freiheit. Jesus befreit mich vom Tod. Der Tod ist die größte und stärkste Macht in unserem Leben, der uns bedroht und Angst macht. Wir müssen alle sterben, aber Jesus sagt, ich bin stärker. Ich breche die Macht des Todes. Was für eine Freude. Oder vom Teufel, dieser bösen Macht, die hinter allem steht. Und Jesus sagt, ich befreie dich von den bösen Mächten. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Vor Magie, vor bösen Zufällen, vor Schicksal, vor menschlichen Ränkereien. Ich halte dich. Er hält mich und stärkt mich. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich frei. Ich stand in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß. Jesus kommt und rettet. Ich schaffe es nicht alleine, ich brauche einen Heiland. Und vielleicht lernen wir in dieser Adventszeit das neu zu sagen, Jesus, du bist mein Heiland. Jesus, hilf mir. Rette mich, wenn ich nicht mehr kann, wenn ich verzweifelt bin, wenn ich sehe auf dieser Erde, wie die Dinge den Bach runtergehen. Dann sage ich nicht nur, jetzt lass uns mal anstrengen, sondern ich sage, wir schaffen es nicht. Jesus, hilf. Heiden, Heiland, nun komm. Zum Schluss der Ruf. Nun komm, der Heiden, Heiland. Die Sehnsucht. Hilf, Herr. Tu was, mach was. Und Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Betet, bittet, das nützt was. Es gibt zwei Bewegungen. Das eine ist, Jesus kommt, auch ohne, dass wir ihn bitten. Das ist ja die Hauptgeschichte, die wir heute eben in der Lesung gehört haben, der Einzug in Jerusalem. Er, der König, reitet auf einem Esel, zieht ein in die Stadt und die Menge der Pilger jubelt ihm zu. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Jesus kommt und die Menge sehnt sich danach, dass er hilft, dass er ihr Leben verändert. Also Jesus kommt, auch als guter Hirte geht er dem verlorenen Schäfchen hinterher. Also das ist seine Bewegung, er kommt von sich aus. Er steht an unserer Tür und klopft, auch heute Morgen. Vielleicht klopft er seit langem mal wieder an deine Herzenstür und sagt, komm, lass uns in dieser Adventszeit gemeinsam wieder einander näher kommen. Also er kommt, aber andererseits fällt er nicht mit der Tür ins Haus, er drängt sich nicht auf, sondern er will eingeladen werden. Er will, dass wir sagen, komm, nun komm, der Heidenheiland. Und deshalb sind ja auch die Lieder voll davon, dass wir uns öffnen, macht hoch die Tür. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Mein Herze soll dir grünen. Also wir öffnen unser Herz, damit er kommt, damit er in uns es hell macht, damit er uns hilft und unser persönliches Leben verändert. Sag doch das in dieser Adventszeit häufiger. Nicht nur, ich schaffe es nicht, Jesus, hilf mir, sondern komm in mein Leben, komm in meine Situation, in meine Verhältnisse und tu was. Ich weiß nicht, wer diese fünfte Strophe von Macht hoch die Tür noch nicht auswendig kann. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, in dieser Adventszeit mindestens diese eine Strophe auswendig zu lernen und immer mal wieder zu beten. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Advent ist eine Zeit der Vorbereitung. Nur wenn wir vorbereitet sind, können wir das Fest in der Tiefe und Schönheit und Gänze erleben und feiern. Heiden, wir brauchen Gott. Heiland, Jesus kommt und er kann helfen. Nun komm, wir bitten ihn, dass er zu uns kommt und öffne uns für ihn. Nun komm, der Heiden Heiland. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Und jetzt singen wir das Lied.